Ja, geht ein Mann am Strand entlang, schaut so übers Meer. Auf einmal findet er eine Flasche. Schaut ein bisschen, ach, da ist ja was drin. Macht die Flasche auf und auf einmal ein riesen Flaschengeist kommt raus. Er erschrickt und sagt, oh, was habe ich getan? Der Flaschengeist sagt, du hast mich befreit, du hast jetzt einen Wunsch frei. Dann überlegt er kurz und sagt, oh ja, ich hätte einen Wunsch. Ich würde so gerne nach Amerika, aber da gibt es ein Problem. Ich traue mich nicht zu fliegen. Du baust mir eine Straße über den Atlantik. Das ist mein Wunsch. Dann kann ich rüberfahren, sagt der Geist. Oh Mann, ist das schwer. Stell dir mal vor, wie lang die Strecke ist, wie tief das Meer ist und alles nur wegen einem einzigen Mann, der rüberfahren will. Gibt es nicht was anderes, was du dir wünschen kannst? Dann sagt der Mann, okay, es gibt noch was. Ich möchte die Frauen verstehen. Sagt der Flaschengeist, wie war das mit der Autobahn, zweispurig oder dreispurig? Themenreihe, Ehebeziehungen. Jeder von uns hat Beziehungen, hat einen Partner vielleicht, eine Familie, Freunde, Kollegen. Und jeder von uns braucht gute Beziehungen. In jedem von uns liegt die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach einem Partner. Und es ist nicht so einfach, Beziehungen zu haben, Beziehungen aufrechtzuerhalten. Da gibt es immer wieder Reibungen, besonders zwischen den Geschlechtern. Und dann kommt dazu, die Gesellschaft hat sich in den letzten 100, 200 Jahren gewaltig verändert. Und was vor 100 Jahren vielleicht noch total normal war, ist heute sowas von out. Und inmitten dieser Veränderungen leben wir als Christen und müssen unseren Weg finden.
Ich möchte mit euch zuerst so einen kleinen Bogen schlagen, wie die Ehe in der Bibel dargestellt wird. Und die Bibel beginnt ja mit dem Schöpfungsbericht und da kommt ja auch gleich Mann und Frau vor, Adam und Eva, und endet mit der Hochzeit des Lammes. Und ihr merkt schon, es ist eine der ganz wichtigen Vergleiche in der Bibel. Wir haben Gott als Vater ganz oft, wir haben Gott als König, aber ganz oft wird dieses Ehebild in der Bibel auch benutzt. Und ich werde euch jetzt ein paar Stellen vorstellen und manchmal was dazu sagen und manchmal auch einen kleinen geschichtlichen Hinweis geben. Ich beginne. Ich lese immer nur die wichtigsten Sätze. Ihr dürft zu Hause gerne nachlesen. 1. Mose 1, 27. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Gott ähnlich sein, was heißt das eigentlich? Da gibt es viele Gedanken drüber von Theologen und ich will da nur einen Aspekt bringen. Er schuf sie als Mann und Frau und damit Gott ähnlich. Das heißt, er schuf sie als Beziehungswesen. Gott will Beziehung. Gott ist ein Beziehungswesen. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wir so als Westeuropäer, wir denken vielleicht bei Alleinsein, ach, der Arme, der ist so allein. Aber es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Vielleicht sollten wir eher an das Wort denken, es ist nicht gut, dass der Mensch autark sei. Autark sein, auf niemanden angewiesen, keine Unterstützung brauchend. Und Gott lässt ja da Adam erstmal die ganzen Tiere erschaffen und die Tiere sind alle kein Gegenüber. Aber die Frau ist dann das richtige Gegenüber. Es ist nicht gut, dass der Mensch autark ist. In unserer Gesellschaft sieht es jetzt ganz anders aus. Die Entwicklung ist in andere Richtung. Wir haben 40% Single-Haushalte in Deutschland. Und wir haben Gedanken wie, wenn ich älter bin und gepflegt werden soll, dann versuche ich es vielleicht mit einem Roboter. Also nicht mehr auf den anderen angewiesen sein, nicht mehr nach Hilfe zu fragen, passt eigentlich gar nicht zu diesem Schöpfungsgedanken. Es ist nicht gut, dass der Mensch autark sei. Und es ist gut, wenn wir den anderen fragen können. Und es ist gut, wenn wir es tun, auch um unser Ego zu überwinden. Wir sind nämlich alle kleine Egos. Und auf den anderen angewiesen sein, um Hilfe zu bitten, aber selbst auch gerne Hilfe zu gewähren. Und dann kommt dieses Wort mit der, ich will ihm eine Hilfe machen. Da gab es ja viele Diskussionen. Für mich hörte sich das früher immer an, ich will ihm ein Putzmädchen machen. Ist es aber nicht. Das Wort Hilfe kommt zum Beispiel auch im Psalm vor, wenn da heißt, unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist nicht so, ich bin der Starke und um mich herum soll mir jemand so ein bisschen helfen. Nee, das ist eine echte Hilfe. Wir sind einander echte Hilfen. Und das letzte Wort aus der Mose-Geschichte, ich weiß nicht, wohin damit. 1. Mose 2, 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch und sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frau schämten sich nicht. Sie waren beide nackt. War jetzt nicht so, hups, hör mir gar nichts an, sondern sie waren beide nackt. Könnte man mehr so bezeichnen, sie mussten nichts voreinander verstecken. Sie waren total offen füreinander. Könnte man sagen, Intimität. Wörtlich dem Rand am fernsten, am weitesten innen, ist der Zustand tiefster Vertrautheit. Und danach, ich meine jetzt nicht das Sexuelle, sondern ich meine nach diesem Zustand, das ist sozusagen, wonach wir streben können und dürfen. Und wir werden nie fertig sein, unser ganzes Leben lang. Aber wenn wir in der Ehe sind, da ermutigt zu sein, ganz offen zu sein, nackt voreinander. Wenn der andere genau weiß, was ich gemacht habe und mich so sehr kennt und er es mit mir aushält und ich es mit ihm aushalte. Ich gehe weiter zu Hohes Lied. Mitten in der Bibel dann ein erotisches, schönes Liebeslied. Manchmal denkt man, die haben sich da verirrt. Also die haben dann einen Text in die Bibel mit hineingenommen, der da irgendwie gar nicht reinpasst, der da mit Gott gar nichts zu tun hat. Aber genau mitten in unseren Bibelkanon, das Hohelied der Liebe. Du hast mir das Herz genommen, meine Schwester, meine liebe Braut. Du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick deiner Augen, mit einer einzigen Kette an deinem Hals. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, liebe Braut. Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester, liebe Braut, ein verschlossener Garten, ein versiegelter Born. Wunderschönes Liebeslied. Ihr könnt es euch immer mal wieder vorlesen. Es ist echt schön. Wenn ihr keinen schönen Namen habt für euren Partner, dann sucht doch beim Hohen Lied mal nach einem schönen Namen. Aber ich will was dazu sagen, gerade in der letzten Zeit haben wir ja in Deutschland und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit Gebetshäuser, die immer mehr hochkommen, wo Leute die Intimität mit Gott noch mehr suchen, wirklich die sehr Vertrautheit. Und wenn man da Lieder von denen hört und wenn man Gebete von denen hört und auch in früherer Zeit in der Kirchengeschichte wird gerade aus diesem Text Bilder genommen, wie wir Jesus gegenübertreten in einer Intimität, dass er unser Bräutigam ist und wir als Gemeinde oder ich seine Braut sind. Und zum Beispiel hier der Garten, ein versiegelter Garten eben mein Inneres ist und du sollst darin einkehren, du sollst in meinen Garten kommen. Also dieses Hohelied, wirklich ein sehr erotisches und schönes Liebeslied, aber zugleich eine Erinnerung an unsere Beziehung zu Gott. Wenn wir weitergehen zu den Propheten, dann sehen wir, dass die Frage von Ehe und Heirat immer im Vergleich steht. Wird oft vorkommen bei den Propheten. Ich lese nur mal zwei Verse vor. Geh hin und predige Jerusalem öffentlich und sprich, so spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man nicht sät. Oder bei Hosea, das Gegenteil. Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal hin und liebe eine Frau, die Geliebte eines anderen und eine Ehebrecherin ist, wie auch der Herr die Israeliten liebt, obgleich sie sich anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Das Bild der Ehe also durchweg bei den Propheten und auch bei Jesus, wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, Jesus benutzt es, Hochzeit, Bräutigam. Bei Mose und bei Jesus hören wir ganz wenig über, wie wir unsere Ehe gestalten können, wie wichtig die Ehe ist, sondern es wird viel mehr geregelt. Es sind Gesetze, Gesetze auch über Scheidung, Gesetze bei Ehebruch. Und ich glaube, das hängt daran, dass es so selbstverständlich ist, dass Ehen da sind. Es ist selbstverständlich. Aber einen Text möchte ich mit euch noch anschauen aus dem Neuen Testament, und zwar Epheser 5 und 6. Und ich lese nicht den ganzen Text, sondern ich fange an bei Vers 24. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Und ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt des Herzens, wie ihr Christus gehorcht. Hier ist einfach nochmal so schön dargestellt, wie das früher war. Es ging gar nicht um die Ehe als Mann und als Frau, sondern es ging um das Haus. Und zu dem Haus gehörte, es war wie eine kleine Gesellschaft. Zu dem Haus gehörte eben alles, der Mann wie der König, die Frau, die Kinder, die Sklaven, die da alle arbeiteten. Und das war wie eine kleine Gesellschaft. Und aus vielen kleinen Gesellschaften baute sich die große Gesellschaft auf. Und das war wichtig zu erhalten. Wenn ich das nicht erhalte, zerfällt die große Gesellschaft. Das war das Wichtigste, aber das wussten alle. Deshalb geht Paulus hier überhaupt nicht darauf ein. Das war das Normalste der Welt. Der Mann ist das Haupt, die Frau und so weiter. Aber wenn wir lesen, ich habe mal versucht zu recherchieren, bei Aristoteles hat nämlich auch so eine Haustafel aufgeschrieben, da wird die Frau überhaupt nicht erwähnt und die Kinder werden nicht erwähnt und die Sklaven werden nicht erwähnt, sondern es wird nur die Stellung des Mannes beschrieben, zu der Frau, zu den Kindern, zu dem Sklaven, aber nicht, dass die Frauen selbst angesprochen werden, dass die Kinder selbst angesprochen werden. Und es wird natürlich auch nicht die Liebe angesprochen. Sondern damals waren ja die Hochzeiten, das war ja alles mehr eine Schutz- und Ordnungsfunktion. Man hat sich doch nicht aus Liebe geheiratet. Man wurde doch verheiratet. Die Liebesheirat fängt 1800 an, vor 200 Jahren. Bis dahin wurde man verheiratet und trotzdem kannte man das Hohelied der Liebe. Und trotzdem steht schon bei Abraham, er holte seinem Isaak eine Frau und sie liebten sich. Nicht, dass die sich nicht liebten, aber es war keine Liebesheirat. Und jetzt bringt Paulus hier die Sache mit der Liebe in ganz besonderer Weise ein. Und er bringt einen zweiten Aspekt ein, 1. Korinther. Ich wollte zwar lieber alle Menschen wären, wie ich bin, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Den Ledigen und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben, wie ich bin. Und Jesus hat uns das auch schon mal gesagt, wer das fassen kann, ehelos zu bleiben, um des Himmelreiches willen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ehelos war dann in der Kirche was ganz Wichtiges. Und sie wurden, diese Ehelosigkeit hat sich ja durchgezogen. Wir hatten die Ausstellung über die Geschichte. Wir wissen, dass die Mönche, die ehelos geblieben sind, das Reich Gottes hier in Europa vorwärts getrieben haben. Und sie hatten eine hohe Stellung. Und ungefähr so zwischen 1000 und 1200 kam es dann zum sogenannten Zölibat, dass sie nicht heiraten durften. Also Priester und Mönche und Nonnen durften nicht, Mönche und Nonnen sowieso nicht, aber Priester auch nicht. Und dann kam sozusagen die Zweiteilung der Gesellschaft. Hier waren die Ehelosen, die waren wie die Besseren. Und da waren die Ehen, naja, das gehört ja immer dazu. Und dann gab es das Sakrament der Ehe, 12. Jahrhundert, um die Ehe da aufzuwerten und ihr einen geistlichen Hintergrund zu geben. Wie gesagt, es war am Anfang wirklich, was Paulus wollte eigentlich nur über Reich Gottes schreiben. Er sagt, eure Ehe soll voller Liebe sein und da sollt ihr wirken für das Reich Gottes. Und wenn ihr könnt, dann bleibt ihr allein und wirkt für das Reich Gottes. Aber ihr ist Realist genug, um zu sagen, wer das nicht kann, der soll heiraten. Und sagt zum Beispiel zu jungen Witwen, die es damals viel gab, weil die Mädchen so zeitig verheiratet wurden, die jungen Witwen sollen wieder heiraten. Aber die Alten, die können ihre Kraft und alles einsetzen für das Reich Gottes. Darum geht es ihnen. Setzt euch ganz für das Reich Gottes ein. Und ganz ehrlich, ich habe einige Freunde draußen in der Mission und manche auch in Deutschland, die sich entschieden haben, ganz für das Reich Gottes da zu sein. Und sie haben sich nie entschieden, nicht zu heiraten. Aber das ist dabei einfach passiert. Ganz für Jesus sich einzusetzen. Und dann dabei allein geblieben. Immer 100% versucht, da zu dienen. Ich sage noch ein Wort vom Papst Johannes Paul II., der Pole war. Er sagt, das Gegenteil von Lieben ist Benutzen. Und der Teufel ist draußen, die Ehen zu zerstören. Und er sagt, die Ehe ist ein Zeichen, das Gott uns gegeben hat, wie er sich hingibt. So geben wir uns aneinander. Und nicht nur die perfekten Ehen, sondern jede Ehe ist wie ein Zeichen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so darstellen wollte, aber ich fand es interessant, dass er es so gesagt hat. Der Teufel ist draußen, die Ehen zu zerstören und das Gegenteil von Lieben ist Benutzen. Ich möchte euch also ermutigen, eure Ehe zu pflegen und zu sehen, wie wichtig die Ehe in der Bibel ist. Und möchte noch kurz was von mir erzählen. Habe erst mit 42 geheiratet. Bin mit 18 auf eine Bibelschule und wollte für Jesus da sein. Ich habe nie irgendwie den Entschluss getroffen, dass ich ledig bleiben möchte. Aber ich war dann in Gemeinde angestellt und in christlichen Werken in verschiedener Zeit. Und es hat sich irgendwie nie ein Partner ergeben. Übrigens wurde ich dann zweimal angefragt, ob ich Oberin einer Schwesternschaft sein würde. Einmal von der Bibelschule und einmal von einem Diakonieverband. Aber das war mir klar, das bin ich nicht. Und dann war ich mit Ende 30, vielleicht war ich 38, 39, schwer krank und bin dann aber wieder, war dann wieder einigermaßen fit. Und dann stellt man sich nochmal so neu Fragen und im Gespräch mit drei total unterschiedlichen Leuten kam dann so eine Ermutigung: Mann, Elke, such dir doch einen Partner. Gott hat doch nicht gesagt, das muss einfach sich so finden. Sondern das ist gut, dass wir einen Partner haben. Steht schon da, du sollst nicht autark sein. Such dir doch einen Partner. Und weil drei Leute, die sich überhaupt nicht kannten, aus ganz verschiedenen Werken und Gemeinden, mir das Gleiche gesagt haben, habe ich es so ein bisschen wie als Gottes Weg gesehen für mich. Und habe damals im Internet angefangen zu recherchieren. Und ein Ältester aus der Gemeinde in Berlin hat gesagt, du musst ja nicht selbst schreiben, lies doch nur. Ich habe ganz lange gelesen, kamen immer die gleichen Typen hoch. Aber irgendwann kam er. So ganz normal, ich wollte ja auch nur einen ganz normalen Mann. Und hatte eine Frau aus der Gemeinde, mit der ich das immer besprochen habe und gebetet habe, da gab es schon vorher zwei Treffen und manchmal haben wir echt drüber gelacht, was mir da passiert ist, aber alles nicht wichtig. Ich wollte es euch einfach nur erzählen, dass Gott möchte, dass wir in Partnerschaft leben und dass wir in guter Partnerschaft leben. Und wer keinen Partner hat, sich einen Partner suchen darf und dafür aktiv werden darf. Und das aber mit Gottes Hilfe. Also nicht einfach so alles verschwimmen lassen. Ich habe da mal einen Partner, da mal einen Partner, da mal einen Partner, sondern ja, mehr nicht.
Ja, ich möchte euch einen Text vorlesen. Ich hoffe, ihr habt noch so viel Energie, so viele Bibelstellen heute. Und zwar die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da, Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Jesus' erstes Wunder. Eins hat sich im Laufe der Zeit eigentlich nicht geändert: dass man Hochzeit feiert. Hochzeit, man lädt seine Freunde ein, seine Verwandten, es gibt ein tolles Fest. Das gehört einfach dazu. Gutes Essen, Trinken, Leute treffen, feiern, Tage der Freude. Komischerweise wird in dem Gleichnis hier, oder in der Geschichte hier, nicht erwähnt, wer hier überhaupt geheiratet hat. Waren das Verwandte von Jesus oder wer war das überhaupt? Maria war eingeladen, die Jünger waren eingeladen, Jesus war eingeladen. Ist nicht wichtig. An der Hochzeit ist aber was passiert. Ich würde sagen, das ist das Zweitschlimmste, was bei einer Hochzeit passieren kann. Das Schlimmste bei einer Hochzeit wäre ja, wenn einer nicht erscheint oder einer sagt: Nein, ich will doch nicht. Aber das Zweitschlimmste, es gibt nichts mehr zu trinken. Nichts zu trinken, das ist so ungefähr wie Oktoberfest ohne Bier oder Wiesenfest ohne Bratwürste. Das wird man sich in 10 Jahren noch erzählen. Peinlich. So was Peinliches bei der Hochzeit. Was sollen sie jetzt machen? Was sollen sie jetzt trinken? Sollen sie Wasser trinken? Da gab es damals keinen Getränkemarkt um die Ecke, wo man schnell hinging und noch was kaufen konnte. Woher das auf die Schnelle bringen? Wer war eigentlich dafür verantwortlich? War es der Bräutigam? Waren es die Eltern vom Bräutigam oder von der Braut? Oder war es der Speisemeister? Oder haben die Gäste so viel getrunken? Keine Ahnung, steht nicht da, ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass Jesus hier was tut und eingreift und sein erstes Wunder tut. Ein echtes Wunder. Maria, die ahnt schon was. Oh, da geht was schief. Oh, Jesus könnte da helfen. Der könnte was machen. Ihre Intuition. Das sollten wir auch nicht unterschätzen bei unseren Frauen. Wenn die Frauen was ahnen oder wenn die eine Intuition haben, nehmt es ernst. Dann sagt Maria zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Gehorsam. Macht das, was er euch sagt. Können wir das? Machen wir das in unserem Leben als Christen? Leben wir so? Wenn Jesus sagt, mach so oder so, halten wir uns dran? Wurde Jesus eigentlich um Hilfe gebeten? Eigentlich nur von der Mutter, von Maria, aber die war ja auch nur als Gast da. Und die bekommt auch noch eine schroffe Antwort. Füllt das Wasser in die Krüge, sagt Jesus. 6 große Krüge, jeder fasst ungefähr 100 Liter. Also das sind jetzt 600 Liter Wasser da. Diese Krüge, die haben ja dazu gedient, wenn Leute kommen, wurden ihnen die Füße gewaschen, die wurden ein bisschen erfrischt. Damals gab es ja keine solche Dusche wie heute. Die kamen von weit her und für die Hochzeit, die ganzen Gäste, da war natürlich das Wasser leer. Das musste wieder geschöpft werden. 600 Liter. Und dann kommt ein Glaubensschritt. Jesus sagt zu diesen Dienern, bringt mal dem, der dafür verantwortlich ist, einen Schluck von dem Wasser. Und die werden den Kopf geschüttelt haben, die werden gedacht haben, hat er jetzt nicht mehr alle? Wir sollen jetzt dem Wasser zum Kosten bringen. Und während sie das Wasser bringen, geschieht das Wunder und aus dem Wasser wird Wein. Und das ist ein Glaubensschritt, der übrigens oft im Leben von Christen zu finden ist. Gott sagt was zu uns, es erscheint uns unsinnig, aber erst wenn wir es tun, handelt Gott. Glaubensschritte sind auch oft gefragt, wenn wir zum Beispiel an unsere Ehe denken oder an Beziehungen, die wir haben oder unsere Kinder. Haben wir aufgegeben zu glauben, dass das gut werden kann, die Beziehung? Haben wir aufgegeben zu glauben, dass Gott wirklich ein Wunder tun kann und eine positive Veränderung herführt? Sind wir uns bewusst, dass Gott, so wie er damals Jesus benutzt hat, um das Wasser in Wein zu verwandeln, so kann er unsere kaputten Beziehungen gut machen. Er kann das wiederherstellen, er kann das wieder richten. Und es ist eben nicht Gottes Wille, dass wir aufgeben, dass wir uns zurückziehen, dass wir sagen, jetzt will ich aber nicht mehr, jetzt mache ich nichts mehr, uns schmollend in die Ecke setzen und den anderen einfach gehen lassen. Jesus hat aus dem Wasser den besten Wein hergestellt, den man sich vorstellen kann. Spätestens hier schreien ja jetzt alle Abstinenzler auf. Oh Mann, wie konnte Jesus Wein machen? Die haben sich ja nur besoffen damit. Ja, hier ist schwarz auf weiß, Christen dürfen Wein trinken. Falls jemand da eine andere Meinung hat. Christen dürfen Wein trinken, aber die Menge macht's aus. Wer sich besäuft, ist eben nicht in Gottes Willen. Steht auch klar so in der Bibel, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geist. Aber der Wein ist in der Bibel doch immer ein Zeichen von Freude. Jesus will, dass wir Freude haben. Der will haben, dass es uns gut geht. Jesus möchte haben, dass wir gute Beziehungen leben, dass unsere Ehe in Ordnung ist. Jesus will dich trösten, wenn du Probleme hast. Jesus will dich trösten, wenn deine Ehe im Eimer ist. Er will dir helfen, wieder hochzukommen. Er will was machen aus deinem Leben. auch wenn es dich bös erwischt hat. In Hoheslied 2, Vers 4 haben wir noch einen Vers gefunden. Er hat mich ins Weinhaus geführt, das mit einem Banner der Liebe geschmückt ist. Also mein Geliebter hat mich ins Weinhaus geführt, das mit einem Banner der Liebe geschmückt ist. Da gibt es auch ein Lied, das heißt, dein Banner über mir ist Liebe. Das gilt für dich und mich. Du sollst keinen anstrengenden, entbehrungsreichen Glauben führen, sondern Freude, Liebe, Freundlichkeit, Güte und Gutes ist unser Teil. Und das sollen wir erleben, das sollen wir empfangen von Jesus. Die Hochzeit war gerettet. Der restliche Wein konnte noch verkauft werden als bester Wein, weil die Menge an Wein haben die nicht getrunken. 600 Liter Wein, das sind ungefähr 800 Flaschen mit 0,75, das kriegt er nicht mal ins Auto rein. 800 Flaschen Wein. Überfluss, da blieb was übrig von dem Wein. Aber das kennen wir doch von Jesus, Überfluss. Kennt ihr noch die Vermehrung von den Fischen und den Broten? Die Speisung der 7.000 und der 5.000, was blieb da übrig? Körbe voller Essen blieben übrig, obwohl vorher nichts da war. So ist Jesus. Der will uns mehr geben als genug. Er will uns geben ein gerütteltes und geschütteltes Maß. Er will uns all das geben, was wir brauchen. Und wir sollen nicht zurückbleiben. Und wenn in deiner Ehe der Wein ausgegangen ist, alles nur noch düster ist und trocken und schwer, Jesus kann ein Wunder tun. Er kann das Wasser verwandeln in Wein. Er kann die Beziehung retten. Jesus kann auch andere Beziehungen heilen, die krank sind. Die Beziehung von Kindern zu ihren Eltern. Die Beziehung unter Geschwistern, unter Freunden, unter Arbeitskollegen, in deiner Familie. Jesus kann es. Er kann es neu machen. Er sagt, siehe, ich mache alles neu. Und hier habe ich mir gedacht, lasst uns doch mal einen praktischen Teil machen heute. Lasst uns mal aufstehen. Ich möchte nämlich mit euch beten. Jeder von uns hat irgendwo in seinem Leben ein Problem, ein Beziehungsproblem. Und wenn vielleicht jemand gerade keins hat und ihm geht es absolut gut, dann kennt er bestimmt jemand, dem es gerade nicht gut geht. Und jetzt wollen wir doch mal dieses Problem nehmen und unsere Hände heben und dieses Problem zu Jesus hochheben ans Kreuz. Hebt mal eure Hände, traut euch mal, diesen Schritt zu gehen. Euer Problem ist jetzt in eurer Hand und ihr legt es jetzt mit der ausgestreckten Hand vor Jesu Kreuz nieder. Herr, und du siehst jetzt alle Hände, die ausgestreckt sind zu dir. Du siehst all die Probleme. Du siehst kaputte Beziehungen. Du siehst Schwierigkeiten im Leben. Du siehst Einsamkeit. Und du siehst, wo jemand total entmutigt ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist durch die Reihen gehst und jeden berührst und wiederherstellst und befreist und heilst. Herr, wir möchten diese Schwierigkeiten, diese Pakete dir ans Kreuz legen. Bei dir sind die gut aufgehoben. Du bist die Antwort. Und ich bitte dich, Herr, dass du in der Kraft des Heiligen Geistes jeden berührst, der dir jetzt die Hand entgegenstreckt und dieses Problem behebst, dieses Problem anpackst. Und wir erwarten, Herr, dass du wirklich was Neues schaffst, dass Beziehungen neu werden, dass der Teufel keine Beziehung mehr zerstören darf. Wir binden alle Macht des Feindes über uns in dem Namen von Jesus. Der Feind hat verloren und Jesus ist der Sieger. Ja, auch all die vielleicht einen Partner suchen unter uns, Herr. Auch du kannst sie segnen und sie führen, einen Partner zu finden. Herr, und alle anderen Probleme, an die wir gar nicht denken, du weißt sie, Herr. Und wir wollen sie dir bringen und bitten um Hilfe und um Veränderung. In Jesu Namen seid gesegnet. Amen. Ja, in eine Beziehung muss man ein bisschen was investieren. Man darf nicht nur immer rausholen. Und es ist so wie mit dem Mittagessen. Wenn man da viele gute Zutaten reintut und sich da bemüht, dann wird das ein tolles Essen. Und wenn man das 0815 macht und einfach die billigsten Sachen nur reinmacht, dann wird es vielleicht auch nicht gut schmecken. Und deswegen wollte ich nochmal einladen zu diesem Ehe-Trainingstag am 11. November. Ihr könnt euch heute noch anmelden bei Birgit und sagen, ja, da mache ich mit, den Nachmittag, den gebe ich mal dafür, für eine bessere Beziehung.
Wir haben ja hier in der Gemeinde schon 3 Ehekurse durchgeführt und wir haben beide immer sehr davon profitiert. Und wir haben uns jetzt auch wieder angemeldet. Danke, Birgit, dass du das organisiert hast. Der letzte Vers, den habe ich euch vorhin nicht gelesen. Jetzt kommen wir zur Offenbarung. Die Hochzeit des Lammes. Ich habe davor aber noch einen anderen Vers rausgesucht aus Offenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, und wenn jemand meine Stimmen hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann lasst uns an den Aspekt denken, dass wir hier gemeinsam mit Jesus schon feiern, aber dann, wenn wir bei ihm sind, es viel schöner sein wird. Wie eine Hochzeitsfeier, wie ein Hochzeitsmahl. Und ich lese uns aus Offenbarung 19. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner. Und sie sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Wir sind seine Braut. Und wir dürfen mit ihm heute schon Gemeinschaft haben im Abendmahl. Und der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib für euch. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Ja, wir wollen beten für Brot und Wein und wollen es segnen. Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern dürfen und wir uns daran erinnern dürfen, dass du gekommen bist auf diese Welt. Und dass du dein Leben für uns gelassen hast. Und zum Zeichen dafür wollen wir von dem Brot essen, das dein Leib ist, und von dem Wein trinken, das dein Blut ist. Und damit zum Ausdruck bringen, dass du unser Herr bist und dass wir dir glauben, dass wir in der Vergebung leben. Und ich bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen dieses Brot und diesen Wein oder Saft zum Segen machst. Und dass jeder gestärkt wird dadurch. Amen.